spielt in dem Club Franz Mehlhose, nein, nicht spielt, sondern tritt Max Gold auf. Ordenabend 19.30 Uhr im Kaisersaal liest Andrea Sawatzki aus ihrem Buch. Und ebenfalls morgen Abend um 19.30 Uhr gibt es 100 Kilohertz in der Engelsburg. Ich verabschiede mich, wünsche euch alles Gute und bleibt gesund und uns.
Radio frei.
Ich lehne alles ab, was uns ans Dritte Reich erinnert.
Ohne Haare, breit gebaut, rechte Meinung.
Ich denke schon, dass wir ein Problem damit haben und dass wir auch dagegen vorgehen müssen.
LAP. Lokaler Aktionsplan gegen Rechtsextremismus Erfurt.
Herzlich willkommen bei Radio Frei hier im Programm mit dem LAP-Magazin, die Sendung zum Projekt Lokaler Aktionsplan gegen Rechts. Am Mikrofon begrüßt euch heute Christine. Und ich schicke an der Stelle gleich mal Grüße raus, liebe Grüße an meine Co-Moderatorin Jana, die ich beim nächsten Mal dann wieder hier mit im Studio habe. LAP-Magazin, das heißt 60 Minuten Programm, alle zwei Wochen hier bei Radio Frei, rund um die Themen Vielfalt und Demokratie, aber auch zu Themen, wie Demokratie und Vielfalt eingeschränkt wird, behindert wird, Entwicklungen von Rechtsextremismus und Menschenfeindlichkeit. Das versuchen wir in der Sendung zu kombinieren, versuchen zu informieren, aufzuklären, aber auch Initiativen vorzustellen, die sich gegen Rechts in der Stadt engagieren. Heute in der Sendung erwarten euch verschiedene Themen. Ich werfe einen Blick zurück auf gestern, den 27. Januar, dem Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Denn ich war am Abend im Kino im Sinister Erfurt. Dort wurde der Film Das geheime Stockwerk gezeigt. Ein Film, der in der Zeit springt zwischen 2025 und 1938. Ein Kinderfilm, und mit mir dort war auch mein Kollege Reinhard, und er hatte die Gelegenheit, noch mit Beteiligten des Films im Nachgang zu sprechen. Der 27. Januar ist aber auch ein Gedenktag ganz lokal hier in Erfurt, denn vor 23 Jahren wurde Hartmut Balzke ermordet. Er war ein Opfer rechter Gewalt in Erfurt, auch wenn er noch nicht als solches offiziell anerkannt ist. Gestorben ist er am 27. Januar 2003. Wir hören in der Sendung einen Redebeitrag vom ersten Gedenktag für die Opfer rechter Gewalt in Erfurt im letzten Jahr, im Oktober 25 in Erfurt. Und wenn wir es schaffen, noch einen kurzen Beitrag. Ein Beitrag, der eine der neun Denknadeln vorstellt, die es in Erfurt gibt. Denknadeln, die an jüdische Menschen hier in Erfurt erinnern, die während des NS deportiert wurden, verschleppt wurden. Ein volles Programm habe ich, ein paar Veranstaltungshinweise auch, und Musik gibt es. Ein cooles Cover habe ich, das hat diesmal Ulrich vorgeschlagen von der Jazzredaktion. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich wünsche euch eine unterhaltsame LAP-Sendung heute und steige ein mit Musik von Me and My Drummer, You're a Runner. Schon ein bisschen älter, aber sehr toller Song.
You're a runner. Why do you wanna kill yourself? Don't confuse your speed with the turning of the earth. You're a runner. How can you wanna kill yourself? Are the days not good enough for you anymore? A jumper, so why can you wanna kill yourself? Does a height not appear as high as it did before? Oh, 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 oh.
Ihr hört das LAP-Magazin auf Radio Frei. Gestern war der internationale Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus und auch in Thüringen wurde gedacht, beispielsweise in einer Gedenkstunde am Konzentrationslager, am ehemaligen Konzentrationslager Buchenwald, Mittelbau Dora. Dort hatte die Gedenkstätte eine Gedenkveranstaltung organisiert und auch im Thüringer Landtag wurde den Opfern des Nationalsozialismus gedacht. Auch die jüdische Landesgemeinde Thüringen hatte zu einer Veranstaltung am Abend eingeladen. Das waren nur drei von vielen Gedenkveranstaltungen gestern in Erfurt in Thüringen. Und am Abend, da hatte die Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft eingeladen zum Augen auf Kinotag. Denn sie sagen, wegschauen war schon immer eine schlechte Idee. Das ist das Motto des Augen auf Kinotags am 27. Januar. Und das Datum ist eben kein Zufall, sondern wurde bewusst gewählt anlässlich des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Und in 6 Städten bundesweit wurden Filme gezeigt für Schulklassen, also für Kinder und Jugendliche, alle mit einem Bezug zum Thema Nationalsozialismus, alle aus einer unterschiedlichen Richtung erzählt für unterschiedliche Altersgruppen. Und Erfurt war zum ersten Mal mit dabei beim Augen auf Kinotag. Um 18 Uhr dann waren die 6 Städte bundesweit miteinander verbunden gewissermaßen, denn um 18 Uhr wurde in allen Städten gleichzeitig der Film Das geheime Stockwerk gezeigt. Das geheime Stockwerk ist ein Film, der letztes Jahr beim Goldenen Spatzen ausgezeichnet wurde. Er war der Gewinnerfilm, ist also preisgekrönt, ein Film von Norbert Lechner. Und Das geheime Stockwerk erzählt die Geschichte von Carly. Er lebt an einem ungewöhnlichen Ort, könnte man sagen, nämlich in einem Hotel. Ein Hotel, das 100 Jahre alt ist. Seine Eltern haben das Hotel gekauft in den österreichischen Bergen, renovieren das Hotel gerade und durch einen Zufall entdeckt Carly, dass er mit dem Aufzug in einem geheimen Stockwerk landen kann. Dieses geheime Stockwerk bringt Carly in das Jahr 1938 und dort freundet er sich mit 2 anderen Kindern an, mit dem jüdischen Mädchen Hannah und mit dem Schuhputzjungen Georg. Und zusammen versuchen die 3, einen Kriminalfall im Hotel zu lösen. Es ist also ein Detektivfilm für Kinder, aber er erzählt auch viel über die Zeit des Nationalsozialismus und welche Bedeutung der NS auch in der heutigen Zeit hat. Denn der kleine Carly springt in beiden Zeiten hin und her, in beiden Welten, 1938 und 2025. Und gestern in Erfurt hatten sich etwa 150 Menschen eingefunden im Kinosaal 6 im Sinistar. Es gab einführende Worte, dann wurde der Film gezeigt und anschließend gab es eine Diskussion mit Beteiligten des Films. Und im Anschluss hat sich mein Kollege Reinhard mit dem Aufnahmegerät noch einmal aufgemacht und hat Stimmen eingefangen. Unter anderem hat er mit einer der beiden Drehbuchautorinnen des Films gesprochen, Das geheime Stockwerk.
Mir gegenüber steht die Drehbuchautorin, Mitautorin des Films Das geheime Stockwerk, Antonia Rothe-Liermann. Ich sage erstmal Hallo.
Hallo, hi.
Um vielleicht sogar vom Ende her anzufangen, weil das ist ja immer was Besonderes, den Film, den man geschrieben hat, dann auf großer Leinwand selber zu sehen. Sie haben sich häufiger schon gesehen. Und dann aber auch direkt mit dem Publikum, in dem Fall mit jungen Menschen ins Gespräch zu kommen, mit Kindern und Jugendlichen. Nehmen Sie da auch selbst immer was mit bei solchen Veranstaltungen? Und wenn ja, was?
Ich nehme immer was mit. Ich liebe das, das mit Publikum, gerade mit Kinder- und jugendlichen Publikum zusammenzusehen, weil die Reaktionen so unmittelbar sind. Weil niemand sich zurückhält, weil gelacht wird, weil geweint wird und weil man wirklich sich mit dem Publikum, mit dem man zusammenschaut, einfühlen kann. Was ich immer mitnehme, sind so kleine Sachen wie, funktioniert ein Witz? Aber auch so große Sachen wie, wie bereit oder was ist mein Gefühl, wie bereit ist so ein Kinderpublikum für welches Thema? Das ist immer viel, viel toller, als wenn man zum Beispiel ein Buch geschrieben hat und dann nur hoffen kann, dass einem jemand einen Brief schreibt. Ne?
Weil Sie auch gerade gesagt haben, funktioniert ein Witz und das ist ja nun ein schwieriges Thema, was hier geschildert wird. Aber es war sich auch wichtig, kann man vorstellen, als Sie das so geplant haben und geschrieben haben, dass eine Leichtigkeit trotzdem in diesem schweren Thema mit drin ist, also dass es Szenen gibt, bei denen man auch lachen kann?
Unbedingt, aus zwei Gründen. Das erste ist, wir wollen, dass die Kinder 90 Minuten im Kino sitzen, dass sie sich einfühlen können, dass sie sich wohlfühlen und dass ihnen vielleicht dann das Thema genauso um die Ohren gehauen wird. Das klingt jetzt total gemein, aber wir haben schon versucht, auf mehreren Ebenen zu erzählen, sodass für alle Altersgruppen etwas dabei ist, dem sie folgen können. Und es passiert uns total oft, oder ich habe das Gefühl, ich sehe es total oft, dass Kinder oder Jugendliche genau das im Nachhinein hervorheben, dass sie sagen, ich habe mich dadurch, dass ich zum Beispiel über die Witze gelacht habe, den Figuren so nahe gefühlt. Und das ist das, was wir uns ja wünschen, dass man sich so einfühlt, dass man mit Carly in diese Zeit reist, damit man an das Gefühl, wie ist es damals entstanden, wie hat sich das angefühlt, wie hat sich das entwickelt, wie hat einen das überrollt, so gut wie möglich einfühlen kann. Und dafür brauchen wir das, dass wir so schnell wie möglich, so nah wie möglich an den Kindercharakteren auch dran sind.
Ich kann mir auch vorstellen, dass Sie überlegt haben, was thematisieren wir alles? Sie wollten ja nichts verschweigen, aber was ist auch zumutbar? Und ich kann mir vorstellen, vielleicht macht man sich auch erstmal Gedanken, wen wollen wir damit ansprechen? Sie wollten von Anfang an junge Menschen ansprechen, aber wie jung? Also war das auch eine Diskussion mit Ihrer Co-Autorin?
Absolut. Na, beide waren uns einig, aber sehr viele andere Beteiligte haben uns immer wieder die gleiche Frage gestellt. Ist das nicht zu jung? Wir glauben, dass es nicht zu jung ist. Mein eigenes Kind ist gerade 8 geworden. Wir glauben, dass es nicht zu früh ist, weil wir auch versucht haben, sehr viel damit zu spielen, dass wenn ein Jugendlicher beispielsweise mit einem anderen Vorwissen reinkommt, eine bisschen andere Geschichte sieht. Mir passiert es manchmal, oder ich saß zum Beispiel in der allerersten Vorstellung neben einem Mädchen, das offenbar schon sehr viel mehr wusste. Und als das jüdische Mädchen in unserem Film im Jahr 1938 sagt, natürlich schaffe ich es noch in deine Zeit, Zeitreisender, ich werde ja mindestens 100 Jahre alt, fing das Mädchen an zu weinen. Und ich merkte, okay, da ist sehr viel mehr Vorwissen. Und jüngere Kinder schauen fast bis zum Ende einen Detektivfilm und erfahren dann erst, was in der Zeit noch drin steckt. Und wir sind froh, wenn es auf den allen Ebenen funktionieren kann, ja.
Das Ende ist ja so, und das haben Sie eben auch nochmal geschildert, können Sie vielleicht jetzt auch nochmal sagen, es braucht ja diese Balance zwischen klar machen, wie schrecklich das war, und gleichzeitig aber, dass ich nicht komplett deprimiert aus dem Kino rausgehe, sondern vielleicht ein Funken Hoffnung auch da ist.
Ja, das ist natürlich gerade bei einem Kinderfilm ungeheuer wichtig, dass man mit so einem wieder angehobenen Gefühl rausgehen kann, dass man sagen kann, okay, die Figur, mit der ich mich verbunden habe, hat überlebt. Das ist anders für einen Kinderfilm gar nicht möglich. Und jetzt weiß ich gar nicht, ob ich den Schluss spoilern darf. Wahrscheinlich nicht. Aber klar ist es für uns, und wir haben da auch irgendwie lange danach gesucht, auch wichtig, dass wir auch in den letzten Bildern zeigen, dass das einem eine Geschichte ist, die nicht abgeschlossen und nicht vergangen ist, sondern eine Geschichte ist, die bis heute quasi präsent ist. Ja.
Gegen Ende des Gesprächs, das muss ich Sie fragen, auch so ein bisschen die eigene Biografie, beziehungsweise die Frage, wie Sie selber das erste Mal mit dem Thema Nationalsozialismus in Kontakt gekommen sind, wenn Sie sich noch erinnern können.
Ich habe ehrlich gesagt fast ohne Vorwissen in, ich glaube, der zweiten Klasse Dokumentationsmaterial von der Befreiung des Konzentrationslagers, eines Konzentrationslagers gesehen. Und das hat mich tatsächlich einfach von den Füßen gehauen und uns sehr, sehr lange beschäftigt und war für mich so groß, dass es gar nicht fassbar war in seiner Schrecklichkeit. Und ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist und auch nicht, dass man Kindern das voreinhält, aber dass das als erste Konfrontation war, das ist vollkommen ungeeignet. Und das hat uns sehr, sehr lange beschäftigt. Aber wie wäre denn ein richtiger Weg oder was wäre denn eine Möglichkeit, auf der einen Seite behutsamer dahin zu erzählen und auf der anderen Seite nichts zu verschweigen und nichts zu beschönigen und auch in so einem frühen Alter schon diese Geschichte präsent zu machen?
Dann die letzte Frage schon, die direkt anschließt, also das sozusagen altersgerecht zu erzählen. Und dann, das hatten Sie eben auch gesagt, also sehr gut, wenn erstmal die Kinder eine Verstrickung haben oder eine Verbindung, aber sie dann nicht alleine zu lassen. Da hat sich die Schule eine gewisse Verantwortung von Lehrern und Lehrerinnen, aber auch das Elternhaus. Also da müsste es ja eigentlich weitergehen, ne, diese Gespräche. Weiß ich, wie das bei Ihnen zum Beispiel selber war.
Ja, das wünschen wir uns natürlich, dass die Kinder mit Fragen nach Hause kommen und dann auch Antworten bekommen können, klar. Ich habe mich damals ganz lange nicht zu fragen getraut, weil es einfach so überwältigend furchtbar war. Und ich dann fast so ein bisschen so ein Schuldgefühl hatte, dass ich das gesehen habe. Und es hat dann ganz schön lange gedauert, bis ich dann mit meiner Großmutter darüber gesprochen habe, die natürlich noch ganz eigene Kindheitserinnerungen an die Zeit hatte und mich dann darüber so ein bisschen annähern konnte. Vielleicht kommt da auch so ein bisschen her der Funke, dass man sagt, wenn man sich mit Kindern in der Zeit irgendwie verbinden kann, kommt man auf eine Einfühlungsebene, die irgendwie emotionaler besser zu verarbeiten ist und trotzdem eindeutig.
Wie offen war Ihre Großmutter damals?
Meine Großmutter war noch sehr klein und hat uns auch viele, viele Geschichten erspart. Sie ist mit vielen Geschwistern dann auf der Flucht gewesen und nicht mit allen Geschwistern an einem Endpunkt angekommen. Und das sind sehr, sehr viele tragische Geschichten. Und die habe ich viele dann auch erst erfahren, als ich größer war. Aber meine Großmutter hat da nie ein Blatt vor den Mund genommen, wie wichtig das ist, diese Geschichte nicht zu vergessen und wie schwer ihr das fällt und wie sehr sie sich trotzdem irgendwie dazu durchringt, uns irgendwie altersgemäß an diese Geschichten, an diese Vergangenheit irgendwie ranzuerzählen. Ja.
Antonia Rothe-Liermann, vielen Dank für das auch jetzt sehr kurzfristige Gespräch und Dankeschön.
Ich danke.
Wir sagen gerne, der Film läuft dann hier in Erfurt auch ab dem 12. März, das kleine Stockwerk.
Gestern Abend hatte mein Kollege Reinhard die Gelegenheit, mit einer der beiden Drehbuchautorinnen zu sprechen, des Films Das geheime Stockwerk. Er wurde im Sinister Erfurt gezeigt im Rahmen des Augen auf Kinotags. Bundesweit war Erfurt eine von 6 Städten, in denen dieser Film gezeigt wurde. Jung und alt hatten sich im Sinister versammelt. Reinhard konnte auch noch mit weiteren Personen rund um den Film sprechen. Diese Eindrücke hört ihr gleich. Nur Erwachsene diskutierten gestern Abend über den Film Das geheime Stockwerk, ein Kinderdetektivfilm, der 3 Kinder zeigt im Jahr 1938 und einer von ihnen, Carly, springt in der Zeit hin und her, denn er ist ein Kind aus dem Hier und Jetzt, der ins Jahr 1938 nach Österreich zurückreisen kann. Und nach dem Film hat mein Kollege Reinhard auch gesprochen mit einem Jugendlichen, nämlich Konstantin Horn. Er ist einer der Schauspieler im Film Das geheime Stockwerk.
Mir gegenüber steht einer der Darsteller, der Kinderdarsteller aus Das geheime Stockwerk, nämlich Konstantin Horn, der den Hitlerjungen Heinrich spielt. Hallo.
Hallo.
Wie ist es überhaupt für dich? Du hast den Film jetzt ja, nehme ich an, schon mehrfach gesehen, auch auf Festivals. Du bist jetzt 13, glaube ich, oder wie alt bist du jetzt?
Ja, ist richtig.
Und du siehst dann ja dein jüngeres Ich. Wie ist das, mit dem Film konfrontiert zu werden?
Das erste Mal, als ich den Film gesehen habe, war es dann schon irgendwie, vor allem in den ersten Szenen, ein bisschen peinlich. Aber ich habe mich dann irgendwie auseinandergesetzt damit. Und ich fand es dann im Endeffekt auch irgendwie cool, dass ich halt auch bei so einem Projekt dann auch mitgemacht habe und habe dann auch halt so gesehen, wie ich halt eben gespielt habe. Und das hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, mir dabei zuzuschauen. Und zu dem jüngeren Ich.
Wie alt warst du damals?
Ich war, ich glaube, 11. Und ja, also ich glaube, man sieht auf jeden Fall in meinen Gesichtszügen auch, dass ich komplett anders aussehe. Zum Glück auch bei der Frisur, weil so würde ich ja nie im echten Leben rumlaufen. Ja, ich finde es auch irgendwie interessant, so auf mich zurückzublicken.
Mit 11, welchen Wissensstand hattest du über das Thema? Du hast es jetzt eben gesagt in der Diskussion, du hast als Hitler das rosa Kaninchenstall gesehen gehabt. War das schon zu dem Zeitpunkt so oder warst du da noch völlig unberührt mit dem Thema Nationalsozialismus, Judenverfolgung, Holocaust?
Ich wusste damals schon viel. Also als Hitler das rosa Kaninchenstall, bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, ich habe das kurz vor den Dreharbeiten gesehen oder auch während der Dreharbeiten, weil ich ja ständig zwischen Zuhause und Drehort gewechselt bin. Und eigentlich wusste ich schon viel über das Thema und das hat mir auch geholfen, dann in die Rolle auch reinzuschlüpfen.
Hat auch geholfen, dass du, das ist ja schwierig, so eine Rolle zu spielen, dass das, also Kostüme sind es ja immer, aber dass du so eine Uniform getragen hast, dass da immer so ein gewisser Abstand da war, so nach dem Motto, das bin ja nicht ich.
Das Vorwissen hat mir auch geholfen, weil ich auch wusste, vor allem auch durch Filme, wie man sich damals auch eben verhalten hat, was dann an der Alltagsordnung war und wie man damals ausgesehen hat. Und ich fand es auch irgendwie passend, dass ich dann immer so ein bisschen böse reingeblickt habe sozusagen und damit eben die Rolle gut verkörpern konnte.
Hast du dich auch seitdem, also ich habe mich das häufiger unabhängig jetzt vor dem Film gefragt, auch selber die Frage gestellt, wenn ich da gelebt hätte, wenn du da wirklich gelebt hättest, was hätte ich gemacht oder wie hätte ich mich so verhalten?
Ich habe mir das noch nie so genau überlegt. Also ich weiß nicht, ich finde es eigentlich eine schreckliche Vorstellung, in der Zeit zu leben. Deswegen, ja, also ich weiß nicht, was ich machen würde, weil es ist natürlich auch eine andere Lage. Es ist ja auch eine extreme Gefahr, sich auch dagegen zu wehren. Und ich glaube, ich kann die Frage nicht so genau beantworten eigentlich.
Deine Freunde und Freundinnen werden ja mitbekommen haben, dass du da diesen Film mitspielst. War dadurch der Filmthema und auch das Thema Nationalsozialismus im Freundeskreis?
Eigentlich nicht. Also natürlich hat man da kurzzeitig irgendwie darüber geredet, aber im Fokus stand es nicht sehr.
Also jetzt eben, wenn du jetzt ausgefragt wirst, manchmal ist ja so, man lernt ja auch Leute kennen, ne? Dass man dann so auch so Aha-Erlebnisse hat und sagt, Mensch, ich wusste zum Beispiel nicht, dass manche Leute, die genauso alt sind wie du, noch gar nicht so viel wissen. Das überrascht einen ja vielleicht auch manchmal, zum Beispiel.
Ich finde es auch sehr interessant zu sehen, dass manche Leute eben nichts darüber wissen und andere halt sehr viel, wie zum Beispiel ich. Und ich finde es auch irgendwie so ein bisschen komisch, dass eben manche Kinder, sogar die älter als ich sind, noch nichts über diese Zeit wissen. Das finde ich irgendwie auch beängstigend, weil ich frage mich dann, warum? Also warum haben die Eltern sich nicht dazu entschieden, eben den Kindern das zu erklären? Und ihnen diese Zeit auch klar zu machen und dem Kind auch zu zeigen, ja, es gab auch schlimme Dinge und es auch als Mahnung zu verwenden, eben diese Zeit sollte nie wieder so zurückkehren.
Du redest da häufiger mit deinen Eltern drüber.
Ja, aber ich glaube, es liegt auch daran, was im Schulplan eben auch vorgesehen ist. Wenn man halt eben, also die Aufklärung beginnt ja erst so ab dem Überstieg in die weiterführende Schule oder eben auch so Ende der Grundschule. Würde ich so sagen. Und wenn halt im Lehrplan vorgesehen ist, dass man das erst ab der 9. oder 10. Klasse macht, dann finde ich schon wichtig, dass die Eltern eben einen aufklären. Aber wenn es halt schon auch früh im Lehrplan steht, dann kann man halt eben auch durch die Schule etwas erfahren und dann mit den Eltern darüber reden. Aber ich meinte vor allem mit dem das Schreckliche, dass die Eltern damit noch nicht ihr Kind konfrontiert haben, eben für den Lehrplan der 9. und 10. Klassen.
Du bist jetzt in welcher Klasse?
Ich bin in der 8. Klasse.
Vielen Dank, Konstantin Horn, und danke auch für das Gespräch.
Kein Problem, also, ja.
Konstantin Horn war einer von vier Gästen, die gestern nach dem Film Das geheime Stockwerk im Cinestar Erfurt noch diskutiert haben über den Film, ihre Verbindung zum Film, zur Bedeutung des Nationalsozialismus und über den Bezug zu heutigen Entwicklungen und dem Rechtsruck. Aber sie haben auch gesprochen über ihre Ideen für Engagement und Haltung im Alltag. Die Co-Drehbuchautorin Antonia Rothe-Liermann sagte da beispielsweise sehr klar, nichts durchgehen lassen, immer widersprechen, wenn Menschen ausgegrenzt werden, wenn sie diskriminiert werden. Das habe sie selbst von ihrer Oma mitgenommen. Und der gestrige Augen-auf-Kinotag hatte viele Unterstützerinnen und Partner. Und einer von ihnen ist die Jugendfeuerwehr. Und so saßen gestern im Kinosaal auch einige Aktive der Feuerwehr. Und nach dem Film hat sich Reinhard in der Runde der Feuerwehrmenschen einmal umgehört und sie gefragt, welche Eindrücke sie vom Film Das geheime Stockwerk hatten.
Ich fand es auf jeden Fall krass, weil ja, ich hatte halt nicht so viel Verbindung zu dem Thema, so, weil, also ich habe mich mit meinen Eltern unterhalten, aber nicht so viel, und daher, was ja auch gesagt wurde, dass man da auch langsam rangegangen ist, ja, war es auch ganz gut, also ich habe halt, ja, war ganz gut da.
Ich habe viel aus dem Film mitgenommen und auch viel gelernt, was man davor nicht wusste, und dass man sich dann auch offener unterhalten kann.
Ich konnte mich ja auch ein bisschen damit mehr auseinandersetzen, weil ich habe das Thema schon ein bisschen behandelt, aber dass das jetzt nochmal so gesagt wurde und dann noch auf diese Kinderweise, fand ich einfach toll.
Wo behandelt in der Schule, nehme ich mal an, oder wie war so der erste Kontakt mit dem Thema?
Ja, Social Media und ja, halt Nachrichten.
Ich fand den Film wirklich sehr gut gemacht, dass auch auf dieser geschichtlichen Grundlage so ein, ich sag jetzt mal, Kinderfilm gemacht wurde. Der passt jetzt gerade gut zur Zeit mit den Wahlen und der politischen Lage.
Soweit einige Eindrücke von Menschen aus der Freiwilligen Feuerwehr, die gestern auch im Cinestar zu Gast waren, bei der Publikumspremiere des Films Das geheime Stockwerk. Ein Kinderfilm, eine Detektivgeschichte und eine Geschichte, eine Zeitreise mit Tiefgang zurück ins Jahr 1938. Geeignet ist der Film für Kinder ab 10 Jahren. Gestern, das war die Publikumspremiere im Rahmen des Augen-auf-Kinotags am Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Bundesweit startet der Film Das geheime Stockwerk in den Kinos am 12. März. Danke an der Stelle an Reinhard für die Eindrücke von gestern Abend. Das war Musik von Urson Plü, neue Musik, der aktuelle Song San Diego heißt er. Und ihr hört hier das LAP-Magazin.
Radio frei.
Heute dreht sich vieles um den 27. Januar, gestern der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Aber wir wollen auch Initiativen und Menschen vorstellen, die sich engagieren, die auch das Erinnern wachhalten. Und eine dieser Initiativen geht aus von Herrn Schenk. Er hat das Projekt Verbrannte Orte ins Leben gerufen. Ein Projekt, das bundesweit dokumentiert, wo waren Orte der Bücherverbrennung bundesweit, wo haben die Nationalsozialisten 1933 die Werke von Kästner, Tucholsky, Anna Segers und so weiter ins Feuer geworfen. Ihr könnt das nachlesen auf dem Blog auf der Internetseite verbrannte-orte.de. Dort werden die Orte der nationalsozialistischen Bücherverbrennungen dokumentiert. Und auch Erfurt hat einen solchen Ort. Es ist das Gelände auf dem, im Egerpark, auf der Zürichsburg. Dort gibt es jetzt auch einen Denkort, der erinnert an die Bücherverbrennung 1933 in Erfurt. Durch eine große Spendenaktion und Beteiligung konnte dieser Denkort ins Leben gerufen werden. Zu hören sind dort auch Ausschnitte aus Büchern, die verbrannt wurden. Diese Ausschnitte wurden eingelesen von Schauspielern und Schauspielerinnen des Jugendtheaters Schotte. Also ein multimedialer Denkort hier auf der Eger in Erfurt auf der Zürichsburg. Und dieses Projekt Verbrannte Orte startet verschiedene Initiativen und ein neues Projekt in diesem Jahr heißt Erinnern für Demokratie. Es wird ab Juni eine neue Leihausstellung geben, neu, denn es gibt bereits eine Ausstellung über die verbrannten Orte. Die neue Ausstellung Erinnern für Demokratie kann ausgeliehen werden ab dem Sommer. Es gibt begleitende Workshops. Zwischen Flammen und Freiheit heißt diese Ausstellung, wenn Worte verboten sind. Literatur, Widerstand und der Kampf für Demokratie im Nationalsozialismus. Und diese Ausstellung möchte, naja, Formen des Widerstands bekannt machen, die bisher wenig bekannt sind. Widerstand gegen die Bücherverbrennung von 1933. In den Mittelpunkt werden Haltung, Zivilcourage und Meinungsfreiheit gerückt. Und die Ausstellung möchte lokale Ereignisorte verbinden mit den Biografien von verfolgten Autoren und Autorinnen. So entsteht eine Brücke zwischen Geschichte und Gegenwart. Ein besonderer Fokus des Projekts liegt auf der aktiven Beteiligung von jungen Menschen. Jugendliche gestalten Erinnerung mit, zum Beispiel in Ausstellungen, in Workshops und in begleitenden Bildungsmaterialien. Ziel des Ganzen ist es, Erinnerungskultur als lebendigen Beitrag zu verstehen zur Stärkung unserer Demokratie heute. Wenn ihr also Interesse habt, diese Ausstellung ab Juni zum Beispiel hier in Erfurt bei euch zu zeigen, dann könnt ihr euch gerne per E-Mail melden beim Projekt Verbrannte Orte unter blog.verbrannte-orte.de findet ihr mehr Informationen dazu. Musikalisch geht's weiter jetzt mit Florence and the Machine.
From under the earth, broken nails and coughing dirt, spitting out my song. So you could sing along, oh. And with each bedraggled breath, I knew I came back from the dead to show you how it's done, to show you what it takes. Conquer and to crucify, to become one of the greats, one of the greats. I kept a scream inside my chest, killed everyone I'd ever kissed, hung them on the wall like trophies, each name a stain upon my lips. I told the truth but could never see it through. You see yourself hung on the wall, but that song is not about you. I wrote down all my fumbling visions, transmitted via television. Got everything I thought I wanted and cried, hungover in a hotel closet. Did I get it right? Do I win the prize? Do you regret bringing me back to life? Arms outstretched back from the dead. In my flowering sadness, so like a woman to profit from her madness. I was only beautiful under the lights, only powerful there.
for this. Arms outstretched back from the dead. Streetlights bursting overhead. Arms outstretched back from the dead. Streetlights bursting overhead. You'll bury me again. Your sense of pretend that I could never be great. Being held up against such male taste. So many gets to be. Find power very sexy. So this one's for the ladies. Do I drive you crazy? Did I get it right? Did I get it right? Do I win the prize? Do you regret bringing me back to life? Did I get it right? Do I win the prize? Do you regret bringing me back to life? Arms outstretched back from the dead. Streetlights bursting overhead. Arms outstretched back from the dead. Streetlights bursting.
One of the Greats, Florence and the Machine. Ihr hört Radio Frei mit dem LAP-Magazin. Heinz Mädel, Irenäus Schiderski und Hartmut Balzke sind drei Todesopfer rechter Gewalt in Erfurt. Letztes Jahr im Oktober wurde erstmals ein Gedenktag für diese drei Menschen ausgerichtet. Er stand unter dem Titel »Erinnern heißt Handeln«. Hier bei Radio Frei haben wir diesen Gedenktag auch thematisiert letztes Jahr und am 27. Januar jährt sich zum 23. Mal schon der Todestag von einer der drei Opfer. Die Rede ist von Hartmut Balzke. Er war damals 48 Jahre alt, wurde von einem Neonazi angegriffen am 25. Januar 2003 und erlag zwei Tage später seinen Verletzungen. Hartmut Balzke wurde gedacht letztes Jahr beim Gedenktag für die Opfer rechter Gewalt in Erfurt auf dem Domplatz. Und wir hören nun den Redebeitrag von diesem Tag.
Wir versammeln uns heute an diesem Ort auch zur Erinnerung an Hartmut Balzke. Er ist durch den Übergriff eines Neonazis gestorben. Trotz alledem gilt Hartmut Balzke bis zum heutigen Tag nicht als anerkanntes Opfer rechtsextremer Gewalt. Hartmut Balzke wurde in der Triftstraße hier in Erfurt so schwer niedergeschlagen, dass er zwei Tage später, am 27. Januar 2003, an seinen Verletzungen starb. Am 25. Januar 2003 feierte Hartmut Balzke zusammen mit seinem Sohn in einer linken Punker-WG im Ammertalweg 25 eine Party. Später am Tag wollten die Feiernden ins autonome Jugendzentrum, auch AJZ genannt, ganz in der Nähe weiterziehen. Dort kam er jedoch nie an. Was ist in der Triftstraße geschehen? Am Abend des 25. Januar klingelte der Täter, der später ermittelt wurde, zusammen mit einem Freund an der Tür der feiernden Wohngemeinschaft. Zu dem Zeitpunkt war er bereits erheblich alkoholisiert. Sie wurden nicht eingelassen. Denn wie aus einer späteren Zeuginnenaussage deutlich wird, ließ ihr Äußeres vermuten, dass sie der rechten Szene zuzuordnen sind. Daraufhin verlangten die zwei Neonazis von den Feiernden, sie sollten zu einer Schlägerei herauskommen. Die Anwesenden der Party kamen dieser Aufforderung nicht nach. Als die Gruppe aus der Wohngemeinschaft schließlich zum AJZ aufbrach, waren der Täter und sein Begleiter auf dem Weg zu Werners Billardpub, einem damals bekannten Treffpunkt der Neonazi-Szene. In der Triftstraße trafen die beiden Gruppen aufeinander. Der spätere Täter erlitt dabei laut eigener Aussage eine leichte Stichverletzung. Bis heute ist der genaue Ablauf der Geschehnisse unklar. Der Täter und sein Begleiter suchten im Pub Zuflucht, um kurz darauf wieder auf die Straße zu treten. Dort begegnete er Hartmut Balzke und seinem Begleiter, die als Nachzügler ebenfalls ins AJZ unterwegs waren. Der Täter ging auf die beiden zu, führte eine kreisende Bewegung mit den Schultern aus und versetzte Hartmut Balzke einen Faustschlag. Dieser fiel zu Boden, schlug mit dem Hinterkopf auf die Straße auf und war sofort bewusstlos. Auch Hartmut Balzkes Begleiter wurde attackiert. Er wurde bis zur Bewusstlosigkeit gegen Kopf und Oberkörper geschlagen und getreten. Hartmut Balzke verstarb zwei Tage nach der Tat am 27. Januar an einer Hirnschwellung, die eine direkte Folge des Angriffs war. Er wurde nur 48 Jahre alt, sein Begleiter überlebte. Er litt jedoch durch die zahlreichen Tritte und Schläge einen Gesichtstrümmerbruch. Es vergingen mehr als 5 Jahre, bis der Täter sich für die Tat vor Gericht verantworten musste. Er wurde für Körperverletzungen mit Todesfolge nur zu 2 Jahren auf Bewährung verurteilt. Dieses milde Urteil ist noch weniger nachvollziehbar, wenn wir bedenken, dass der Angeklagte zum Zeitpunkt der Tat bereits mehrfach vorbestraft war, unter anderem wegen Zeigen des Hitlergrußes. Doch die Ermittlerinnen schlossen von Anfang an einen rechtsextremen Hintergrund der Tat aus und das Gericht bestätigte dies später ebenfalls. In der Milde des Urteils treten die Probleme im weiteren Verfahren, die Unkenntnis der Justiz und damit das Scheitern eines Rechtsstaats zutage. Der Täter war wegen schwerer Körperverletzung und des Zeigens eines Hitlergrußes bereits während der Tatzeit zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Zum Zeitpunkt der Tat war der Polizei die rechtsextreme Vernetzung des Täters bekannt. Im November 2003 erhob die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den Neonazi wegen schwerer Körperverletzung sowie Körperverletzung mit Todesfolge. Trotzdem wurde der Täter nicht in Untersuchungshaft genommen. Dieses Versäumnis führte dazu, dass der Fall auf der Prioritätenliste weiter nach unten rutschte. Darüber hinaus gab es Unklarheiten bei der Zuständigkeit. Kein Gericht wollte den Fall verhandeln. 3 Jahre nach der Tat, im Jahr 2006, wies das Landesgericht Erfurt den Fall ab und übergab ihn dem Amtsgericht, das ebenfalls die Zuständigkeit nicht anerkannte. Nun musste das Oberlandesgericht die Zuständigkeit des Falles klären. Die Angehörigen des Verstorbenen wurden damit ohne Grund hingehalten. Erst im März 2008 wurde das Verfahren am Landgericht aufgenommen. Zu diesem Zeitpunkt waren die Vorstrafen des Angeklagten allerdings bereits verjährt. Das bedeutet, dass der Täter zum Zeitpunkt der Verhandlungen als nicht vorbestraft gilt und in den Jahren nach der Tat keine strafrechtlichen Vergehen begangen hatte. Daher war es aus rechtlicher Perspektive legitim, dass er trotz des Todes eines Menschen zu einer Bewährungsstrafe von 2 Jahren verurteilt werden konnte. Die Auslegung der verspäteten Aufnahme des Falls im Urteil als Glücksfall für den Angeklagten kann nur als Verhöhnung der Opfer und ihrer Angehörigen verstanden werden. Im Gerichtsurteil wird ferner ausgeführt, dass die Tat beim Angeklagten bereits ein Umdenken bewirkt und eine positive Wende in seinem Leben herbeigeführt hätte. Somit nahm das Gericht den Täter, der für den Tod eines Menschen verantwortlich ist und dem keine direkten Konsequenzen drohen, offensichtlich in Schutz. Es ist absolut verständlich, dass die Angehörigen das Urteil nach den vielen belastenden Jahren als eine weitere Herabwürdigung empfinden und so auch bis heute sehen. In dem Urteil wird zudem ausgeführt, der tödliche Verlauf des Falls sei als sehr unglücklich zu kennzeichnen. Damit erfolgte nicht nur eine weitere Herabstufung der Tat, sondern auch eine Leugnung des rechtsextremen Hintergrunds. Zwar gab der Angeklagte im Gerichtsverfahren an, sich kurz vor der Tat von der Neonazi-Szene losgesagt zu haben, da er 2002 die Grundausbildung bei der Bundeswehr absolvierte. Doch noch Jahre später sind ihm enge Kontakte zu bekannten Neonazis nachzuweisen. Der Fall sorgte in der Öffentlichkeit kaum für Aufsehen. Die von antifaschistischen Gruppen in Erfurt organisierte Kundgebung zum Gedenken an Hartmut Balzke damals wurde lediglich von wenigen Personen besucht. Einige Tage später attackierten Antifaschistinnen offenbar als Antwort auf den Mord das rechte Tattoo-Studio Mjölnir von Jens Finger in der Kettenstraße sowie das Büro des Bundes der Vertriebenen in der Michaelisstraße. Die Aufarbeitung dieser Tat ist nicht nur eine Frage der Gerechtigkeit für Hartmut Balzke und seiner Familie, sondern auch ein Maßstab für den Zustand unserer Gesellschaft. Wenn wir als Gesellschaft nicht in der Lage sind, den ideologischen Hintergrund solcher Gewalttaten konsequent zu benennen und die Opfer als solche anzuerkennen, ignorieren wir die tiefer liegenden Ursachen und Gefahren des Rechtsextremismus. Das Schweigen oder gar die Verharmlosung solcher Taten leistet den Tätern Vorschub und entzieht den Betroffenen und ihren Angehörigen die Solidarität, die sie so dringend brauchen. Es geht um die klare Botschaft, dass Hass und Gewalt gegen Andersdenkende, gegen Minderheiten oder gegen jene, die für ein offenes, tolerantes Miteinander stehen, keinen Platz in unserer Gesellschaft haben dürfen. Die gesellschaftliche Bedeutung der Erinnerung an Hartmut Balzke liegt darin, dass wir uns unserer Verantwortung bewusst werden, gegen jede Form von Hass und Ausgrenzung aktiv vorzugehen. Gedenken allein reicht allerdings nicht. Wir müssen handeln, indem wir die Wahrheit hinter dieser Tat ans Licht bringen und sie in den Kontext eines größeren gesellschaftlichen Problems stellen, schaffen wir Raum für die Anerkennung, die den Opfern rechtsextremer Gewalt oft verweigert wird. Hartmut Balzke war ein Mensch mit Hoffnungen, Beziehungen und einem Leben, das gewaltsam und sinnlos beendet wurde. Ihm Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, bedeutet Stellung zu beziehen. Gegen Gewalt, gegen Rechtsextremismus und für eine Gesellschaft, die auf Solidarität und Respekt basiert. Das Gedenken an Hartmut Balzke ist daher nicht nur ein Blick in die Vergangenheit, es ist ein Appell an die Gegenwart und an die Zukunft, sich den Herausforderungen unserer Zeit zu stellen. Die Aufarbeitung eines Todes fordert uns auf, Haltung zu zeigen und uns für eine Gesellschaft einzusetzen, die keine Ungerechtigkeit duldet und in der jedes Menschenleben zählt. Nur wenn wir dieser Aufgabe gerecht werden, können wir verhindern, dass Taten wie diese in Vergessenheit geraten und erneut geschehen. Die gerichtliche und justiziable Praxis im Fall Hartmut Balzke zeigt die bis heute erkennbaren Kontinuitäten. Die rechtsextremen Hintergründe der Täter werden in Gerichtsverfahren und Medien immer wieder ignoriert und dadurch bagatellisiert. Die Verfahren in den sogenannten Ballstedt- oder und Fretter-Oder-Prozessen sind aktuelle Beispiele. Trotz ihrer gewalttätigen Handlungen im Jahr 2014 bzw. 2018 wurden in den beiden Gerichtsverfahren namhafte Neonazis zu relativ milden Bewährungsstrafen verurteilt. Im Verlauf der Gerichtsprozesse sind hier deutliche Parallelen zum Fall Hartmut Balzke erkennbar. Der Umgang mit rechtsextremer Gewalt hat sich in den vergangenen Jahren also kaum verändert. Es scheint eher, als würden Brutalität und Anzahl weiter zunehmen. Die 2024 vom IDZ, ESRA, MOBIT und COMREX publizierte Ausgabe der Thüringer Zustände verzeichnet einen erneuten Anstieg der Zahlen vorurteilsmotivierter Taten in Thüringen im Vergleich zum Vorjahr. Erstmalig wurden über 200 Angriffe registriert. Das entspricht 4 rechten Gewalttaten pro Woche. Es ist hierbei auch zu berücksichtigen, dass die Dunkelziffer noch deutlich höher ist. Erfurt ist dabei ein Schwerpunkt rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt in Thüringen. Rechte Gewalt entwickelt sich zu einem Massenphänomen mit ähnlichen Tendenzen wie in den 1990er Jahren. Drohgebärden, volksverhetzende Äußerungen, rassistische Kommentare sowie Angriffe auf Menschen mit Migrationshintergrund, insbesondere auf Kinder und Jugendliche, auf Journalistinnen, auf Politikerinnen sowie auf vermeintlich politische Gegnerinnen nehmen stetig zu. Die Auswertung macht erneut deutlich, wie eng die rechtsmotivierten Straftaten, die Mobilisierung der extremen Rechten und die rassistisch-ideologische Rückendeckung durch die AfD zusammenhängen. Wie stark nun auch Politikerinnen demokratischer Parteien rassistische Erzählungen, Argumente und Forderungen übernehmen, wird uns immer wieder sehr deutlich vor Augen geführt. Das Schweigen und die Gleichgültigkeit der Mehrheitsgesellschaft gegenüber dieser rechten Stimmungsmache und Gewalttaten mit rechtem Hintergrund sind jedoch viel gravierender. Indem man wegschaut, werden rechtsextreme Gewalttäterinnen nur weiter bestärkt. Daher, lasst uns rechte Gewalttaten ins öffentliche Bewusstsein rufen, die rechten Täterinnen als solche benennen und den Opfern unsere Solidarität zeigen, zu jeder Zeit und an jedem Ort. Lasst uns heute also präsent sein und uns erinnern. Hartmut Balzke starb, weil sich ein Neonazi die Dominanz der Straße sichern wollte. Er starb als Opfer rechter Gewalt. Nennt seinen Namen. Hartmut Balzke.
Das war ein Redebeitrag aus dem letzten Jahr, gehalten am 18. Oktober auf dem Domplatz Erfurt. Es war der erste Gedenktag in Erfurt für die 3 Todesopfer rechter Gewalt. Sie heißen Heinz Mädel, Ireneus Schiderski und Hartmut Balzke. Die Zeit im LAP-Magazin ist schon vorangeschritten und es waren schwere Themen, es sind ernsthafte Themen hier in der Sendung gewesen. Ich gebe euch die Gelegenheit, jetzt mit diesem Stück von Portico Quartett nachzudenken und auch gut aus dieser Sendung und den Themen herauszukommen. Alles, was ich heute nicht geschafft habe, kommt dann beim nächsten Mal. Am 11. Februar hört ihr das nächste LAP-Magazin, Mittwoch 11 Uhr, in der Wiederholung Donnerstag 20 Uhr. Ich wünsche euch weiterhin gute Unterhaltung hier bei Radio Frei. Mein Name ist Christine.